ich bin von frühester Kindheit an jemand gewesen, der sich nicht gescheut hat, Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich die älteste von drei Geschwistern bin. Ich hatte noch zwei jüngere Brüder. Und das heißt, ich musste alles erkämpfen. Ich musste sozusagen alles auch sehr früh organisieren, weil ich musste ja auf meine Brüder aufpassen. Und ich habe das als Kind nicht unbedingt geliebt.
Der Ö1-Klassik-Treffpunkt am Samstag live aus der Salzburg-Kulisse im Haus für Mozart ab 10.05 Uhr. Diese Woche dreht sich um 3:30 Uhr, also jetzt alles ums Thema Österreich und das Meer.
Moment.
Ich werde selber oft gefragt, wie ich als Österreicher dazu komme, Meeresbiologe zu werden oder Meeresforscher. Und ich muss einfach sagen, naja, erstens einmal ist das Meer überhaupt nicht weit weg. Zweitens gibt es eine große Tradition in der Meeresforschung auch in Österreich. Und drittens sind wir alle Menschen unmittelbar mit dem Meer verbunden.
Meeresforschung im Binnenland. Österreichs Rolle in der Unterwasserforschung.
In der Forschungswelt ist es, würde ich sagen, relativ egal. Hin und wieder wird vielleicht darüber so nachgedacht, okay, wie bist du am Anfang dazu gekommen, so, weil es in Österreich halt sehr wenig Meeresforschung gibt, aber jetzt nicht unbedingt, weil ich nicht am Meer bin. Das kriege ich dann eher so im Alltag in Österreich, außerhalb der Forschungsbubble.
Eine Sendung von Johanna Steiner.
Das Faszinierende ist, auf hoher See zu sein, wo man eben kein Land mehr sieht und das über Wochen hindurch. Da fühlt man sich irgendwie, wie wenn man allein auf dieser Welt wäre, auf diesem Schiff wäre. Das hat schon eine ganz eigene Faszination.
Seit mehr als 40 Jahren forscht Gerhard Herndl über das Meer.
Zum Beispiel in den Niederlanden, wo ich 12 Jahre lang tätig war. Wenn man da gesagt hat, dass man Meeresforscher ist, dann war das eigentlich nichts so Besonderes, weil in den Niederlanden, die grenzt an die Nordsee, da hat man zum einen eine Menge von diesen Ölrigs, diesen Bohrtürmen. Man hat Meeresspiegelanstieg, man hat ein Fischereiproblem. Das heißt, da wird das Meer mehr als Problemkreis auch gesehen. Die meisten Menschen in Österreich kennen das Meer mehr vom Urlaub.
Gerhard Herndl ist emeritierter Professor für Meeresbiologie an der Universität Wien. Begonnen hat er, wie viele österreichische Forscher, in der Adria. Dann arbeitete er in San Diego im Pazifik, anschließend in den Niederlanden. Seit 2009 ist Gerhard Herndl wieder in Wien.
Aktuell arbeiten wir, und das eigentlich schon über die letzten 10, 15 Jahre, über die biogeochemischen Kreisläufe in der Tiefsee. Tiefsee ist alles, was unterhalb von 200 Meter ist. Das heißt, wir beschäftigen uns mit den Kreisläufen vorwiegend von Kohlenstoff. Das spielt da eine zentrale Rolle in der Tiefsee, weil man da einfach noch viel zu wenig weiß. Wie der Kreislauf von Kohlenstoff, von der Atmosphäre, von Kohlendioxid über das Meer dann in die Tiefsee funktioniert.
Seine Magisterarbeit schrieb der Ozeanograph Anfang der 1980er Jahre über das Beutefangverhalten von Seeanemonen, skelettlosen Nesseltieren mit Tentakeln. Dann wandte er sich kleineren Lebewesen zu, den Einzellern, als einer der ersten Meeresforscher überhaupt.
In dieser Zeit kam man dahinter, dass es im Meer wesentlich mehr Mikroorganismen gibt, als man bisher angenommen hat. Man hat vorher angenommen, dass es etwa 1000 Mikroorganismen pro Milliliter, pro Kubikzentimeter gibt. Und in dieser Zeit hat man realisiert, dass es nicht etwa 1000 sind, sondern dass es 1 Million sind in den oberflächlichen Gewässern. Das hat dann im Prinzip so diesen Boom ausgelöst, sich mit der Ökologie dieser Mikroorganismen zu beschäftigen. Das heißt, das war ein neues Feld und diese Publikation habe ich gelesen und die hat dann im Wesentlichen mein gesamtes Forscherleben geprägt.
Habilitiert hat Gerhard Herndl über Meeresschnee, der aussieht wie gewöhnlicher Schnee, aber aus abgestorbenen Algen besteht, an denen andere Organismen kleben bleiben. Die Flocken rieseln von den oberflächlichen Wasserschichten in die stockdunkle Tiefsee und mit ihnen alles, was an ihnen haftet. Das ist essentiell für die Lebewesen dort, die sich von dem stick- und kohlenstoffreichen Material ernähren.
Da gibt es ein großes Problem. Wenn man nämlich das Budget von Kohlenstoff erstellt, also quantifiziert, was rieselt in eine bestimmte Tiefe ab und das gegenüberstellt mit dem, was diese Organismen in der Tiefsee benötigen, kommt man drauf, dass diese Organismen in der Tiefsee mehr an organischem Material brauchen, als eigentlich runterrieseln. Und das kann irgendwie ja nicht wirklich sein. Das Problem liegt darin auch, dass all diese Messungen in der Tiefsee gemacht wurden, indem man eben Wasserproben aus der Tiefsee raufholt und diese Ratenmessungen wie Veratmung, Atmungsaktivitäten und so zu messen, dass das an der Oberfläche gemacht wird, am Deck von Schiffen, unter den jeweiligen Druckbedingungen. Und wir haben in 5000 Meter Tiefe etwa 500 Bar Druck. Und man nimmt ihm an, dass das im Prinzip der Druck keinen Einfluss hat auf Organismen. Und wir konnten vor 2 Jahren zeigen, dass die wesentlich geringer ist in der Tiefsee, als wir das angenommen haben. Das heißt, Druck, dieser hydrostatische Druck in der Tiefsee führt dazu, dass der Stoffwechsel wesentlich niedriger ist, als wenn man das an den Organismen am Deck von Schiffen zum Beispiel messen würde.
Heute ist Gerhard Herndl der bedeutendste Ozeanograf Österreichs und international anerkannter Meeresbiologe. Mit seiner Arbeit über Algen und Mikroorganismen im Wasser hat er die Ozeanografie neu definiert, weltweit für Furore gesorgt und dafür den Wittgenstein-Preis bekommen. Herndl will das Meer neu ins Bewusstsein der Menschen rücken. Nicht als verklärte Projektionsfläche, sondern als Schlüssel für die Zukunft des Planeten.
Steht auf der Internetseite des Wiener Haus des Meeres, in dessen Vorstand Gerhard Herndl auch ist. Er interessiert sich seit seiner Kindheit für das Leben im Wasser.
Das war bei mir so, dass ich einen Vater hatte, der ein Hobby-Ornithologe, also ein Hobby-Vogelkundler war. Und das hat mich nie so wirklich interessiert. Ich war mehr auf das Wasser fokussiert und auf den Bächen und habe da Wasserkäfer und Krebse gesammelt und dann zu Hause in dem Bett in Gurkengläsern stehen gehabt. Und irgendwann dann hatte ich die Gelegenheit, ein Buch von Hans Haas zu bekommen, wo er beschreibt, wie bunt Korallenriffe sind, wie bunt Korallenfische sind. Ich habe das Buch innerhalb von einem Tag ausgelesen und seit dem Tag war mir dann klar, dass ich Meeresbiologe werden will.
Hans Haß unternahm in der Nachkriegszeit abenteuerliche Tauchgänge und wurde mit seinen Filmaufnahmen, zum Beispiel von Haien, einem breiten Publikum bekannt. Forscher wie er und später Robert Riedl prägten und etablierten die Meeresforschung in Österreich, die vor allem im Mittelmeer in küstennahen Gewässern stattfand. Seit Österreich der EU beigetreten ist, wird viel internationaler geforscht, sagt Gerhard Herndl. Es gibt große, gut finanzierte Programme.
Diese, so wie Hans Haß, Rupert Riedl und auch dann Jörg Ott, die waren schon wirkliche Abenteuer, die teilweise ja auch die Geräte erfunden haben, die es ermöglicht haben, in die Tiefen zu tauchen, teilweise mit ganz eigenartigen Konstruktionen, mit denen man heute sicher nicht mehr tauchen würde.
Der Rupert Riedl, der die Meeresforschung auch auf der Uni Wien etabliert hat, der hat auch zum ersten Mal weltweit eine Abhandlung, eine wissenschaftliche gemacht über die Biologie der Meereshöhlen. Vor allem Fauna, Flora gibt es da nicht viel, weil es ja finster ist drinnen. Da haben sie auch ihre Daten aus dem Mittelmeerraum erhoben.
Gavin Kretschel lebt mehr als die Hälfte des Jahres am Meer in Kroatien. Die andere im Umland von Graz, wo er auch Biologie studiert hat. Die österreichischen Meeresforscher nach 1945 galten als Vorreiter, sagt er. Schon zur K&K-Zeit bauten Österreicher Dampfschiffe zu Forschungszwecken um, die von Pula aus in See gestochen sind.
Die sind dann ausgeschwärmt ins ganze Mittelmeer und haben dort Tiefseeproben gesammelt. Also die haben dort so Körbe runterlassen bis auf ein paar tausend Metern Tiefe. Das Mittelmeer ist ein sehr tiefes Meer. Und haben Tiefenmessungen gemacht im ganzen Mittelmeerraum. Das ist nicht so wie heute, dass man auf den Knopf druckt und dann eine 3D-Simulation vom Meeresboden hat, sondern da hat man an einem Klavierseitendraht 3000 Meter abspulen müssen und da war so ein Gewicht unten dran und das ist dann irgendwann einmal am Meeresboden angekommen. Oben hat man nicht gespürt, ob das jetzt unten ankommt oder nicht. Da hat man unten so ein Wachs eingearbeitet gehabt, eine Wachsschicht. Und wenn dann Bodenpartikeln da drinnen waren, quasi hat man gewusst, das war unten am Boden. Und so eine Punktmessung, eine Tiefenmessung hat Stunden gedauert. So haben die Österreicher zum ersten Mal das Mittelmeer erforscht mit einfachsten Mitteln und haben dazu beigetragen, dass das Mittelmeer zur damaligen Zeit eines der am besten erforschtesten Meere der Welt war.
Als Kind verbrachte er viel Zeit in der Natur, erzählt Gerwin Kretschel. Immer hat es ihn zum Wasser gezogen, um zu sehen, was darin lebt.
Dann habe ich 1987 meinen Tauchkurs gemacht, in einem Schotterteich in der Nähe von Graz, ein Schlammlocken mehr oder weniger. Und dann haben wir natürlich gesagt, so, jetzt wollen wir zum Meer fahren und dort tauchen. Und dann haben wir auf die Landkarten geschaut, wo wir schnell hinkommen, weil wir haben uns das nicht leisten können. Ich habe noch damals einen alten Einser-Golf von meinem Opa gehabt. Und dann haben wir gesehen, aha, Adria, okay, ist gar nicht so weit weg. Aha, Istrien, eine riesige Halbinsel und da geht so ein Riesenspitz mitten ins Meer unten rein. Aha, was ist da? Aha, Pula, dort fahren wir hin. Dort muss es cool sein.
In Pula in Istrien betreibt Gerwin Kretschel seine Meeresschule. Ein Unternehmen, das Projektwochen für Schulklassen anbietet. 70 bis 100 Klassen betreut sein Unternehmen jedes Jahr.
Also mit einer Taucherbrille ins Wasser zu gehen, dort herumzuschnorcheln, auch an Küstenabschnitten, die eben nicht nur Kiesstrände oder Sandstrände sind, wo man Glas baden kann, sondern wo man das spannende Leben erst sehen kann an felsigen Küsten, an steilen Wasserabhängen unter Wasser, an kleinen Grotten und Durchgängen. Mittlerweile ist ein großer Auftrag neben der Vermittlung von diesen meeresbiologischen Erlebnissen auch überhaupt mit den jungen Menschen einfach nur mal in der Natur sich zu bewegen. Wir haben in den Anfangsjahren der Meeresschule einen Leitspruch schon geprägt, der heißt Meer erleben, Meer begreifen. Und zwar das erste Meer ist mit zwei E, also das Meer erleben, Meer begreifen. Die Dinge, die ich in meinem Leben selbst erlebt habe, sind die, die ich mir für immer gemerkt habe und wo ich dann auch begonnen habe, Zusammenhänge zu begreifen.
Es ist extrem wichtig, glaube ich, dass jeder irgendwie ein bisschen Verständnis dafür bekommt, was der Ozean ist, weil wir ja ganz eng damit verwoben sind in unserem Alltag. Wir sind 100% davon abhängig.
Mara Rosmann, Jahrgang 1995, hat einige Saisonen in der Meeresschule in Pula gearbeitet. Gerwin Kretschel ist ihr Vater. Sie taucht und schnorchelt, seit sie 6 Jahre alt ist.
Es ist für mich einfach ein kompletter Ort der Ruhe. Also ich tue auch Apnoe-Tauchen, also Freitauchen, und ich liebe es. Es gibt nichts, wo ich mich mehr geborgen fühle als im Wasser. Das habe ich auch am Schiff gemerkt, wie ich von Wasser umgeben war, so, das ist voll da, wo ich gerade sein muss irgendwie. Und dann merkt man auch eigentlich erst, wie viel Wasser es gibt. Und es ist so verrückt, finde ich, der Gedanke, dass es viele Menschen gibt, die das Meer in ihrem Leben auch niemals sehen werden, weil unser Planet ist Wasser. Es ist Ruhe zu Hause und es ist einfach wunderschön.
Heute erforscht Mara Rosmann die Antarktis, also den aus europäischer Sicht auf der anderen Seite der Welt gelegenen Südpol. Anfang 2025 hat die Biologin ihr Doktoratsstudium begonnen am renommierten Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, das Polar- und Meeresforschung betreibt.
Ich arbeite mit Proben aus der Ostantarktis. Ich habe Proben von 0 Meter bis 5000 Meter Tiefe, wirklich über die ganze Ostantarktis verstreut, ganz nah an den Eisschelfen bis rein, fast in die Subtropen im Ostindischen Ozean. Und ich schaue mir wirklich all diese Wasserproben an und versuche, die zu datieren. Und so kann ich mir quasi so ein bisschen berechnen, weil der Kohlenstoff wandert ja durch den Ozean. Und wir wollen wissen, wie viel geht aus der Atmosphäre in den Ozean, wie viel geht davon wieder raus in die Atmosphäre, wie viel geht davon in die Tiefsee, wie viel kann dort unten gespeichert werden. Weil der Südozean, wie man ihn nennt, der Antarktische Ozean, ist eigentlich der große Link auf unserem Planeten, was den Kohlenstoffkreislauf angeht. Also wenn wir gerade eine Warmzeit haben und extrem viel Kohlenstoff in der Atmosphäre ist, haben wir in den Tiefen des Südozeans gerade weniger. Dieser Kohlenstoff wandert eigentlich in kürzeren Skalen, also Warmzeit, Eiszeit, also beziehungsweise die letzte war so vor 20.000 Jahren ungefähr. wechseln sich diese Reservoire ab. Also die Tiefsee hat entweder viel Kohlenstoff oder die Atmosphäre hat viel Kohlenstoff.
Meeresforschung ist Klimaforschung. Das sagen alle in der Wissenschaft, so Mara Rosmann.
Das ist was ganz Besonderes an meinen Daten aber, weil normalerweise benutzt man diesen Kohlenstoff meistens, um Rekonstruktionen in die Vergangenheit zu machen. Aber das kann man nur im Ozeanboden, weil dort ist es wirklich länger gespeichert. Ich schaue mir aber die ganze Wassersäule an. Das heißt, ich schaue mir wirklich an, was jetzt gerade passiert, weil es ändern sich gerade Sachen wirklich im 10-Jahres-Rhythmus. Es ist verrückt, was da passiert. Deswegen ist es spannend, sich anzuschauen, was heute passiert wirklich.
Die Wasserproben für ihre PhD-Arbeit hat Mara Rosmann nicht selbst gesammelt, aber sie war schon mehrmals für andere Projekte auf Forschungsschiffen. Auf einem Schiff fühlt sie sich wohl, sagt Mara Rosmann und lacht. Sie, die weder im Bus noch im Zug noch auf dem Beifahrersitz eines Autos sitzen kann, ohne dass ihr schlecht wird.
Das allererste Mal, wie ich im Schiff war, das war auch in der Polarregion, das war in Südostgrönland. Und wie wir rausgefahren sind aus Bremerhaven durch die Nordsee Richtung Ostgrönland und ich das erste Mal wirklich so gar kein Land mehr um mich herum gesehen habe, es war so ein Zuhausegefühl. Ich muss dazu sagen, ich habe Glück gehabt, es war wirklich spiegelglatter See. Das kommt in der Nordsee so gut wie gar nicht vor. Aber ich muss dazu sagen, ich mag Wellen auch. Wir haben auf der gleichen Ausfahrt nämlich auch wirklich 10 Meter Wellengang gehabt. Da kannst du dann halt auch nicht mehr arbeiten. Du bist einfach nur im Bett und du schraubst alles fest irgendwo. Du schraubst die Stühle fest. Du tust so Holzplanken bei deinem Bett einspannen, dass du nicht rausfallen kannst in der Nacht. Das wird alles festgeschraubt, festgeklebt. Und dann liegst du einfach nur im Bett und wirst hin und her geschmissen und hoffst, dass es irgendwann aufhört. So. Aber es war irgendwie auch cool. Aber da kommen zum Beispiel manche Leute dann gar nicht mehr damit klar, verständlicherweise. Es fühlt sich schon sehr lebensbedrohlich an, aber ich muss sagen, irgendwie ist es gleich wie im Flugzeug, finde ich. Solange die Stewardessen oder die Stewards ruhig sind und man sieht, dass die ruhig sind, ist man auch so, okay, passt eh alles. Und solange die Offiziere, Offizierinnen am Schiff entspannt sind, denke ich mir auch so, wird schon passen.
Als Frau in diesem Feld zu arbeiten, ist immer noch nicht selbstverständlich. Über Probleme wird mittlerweile offen geredet, sagt die Doktorandin.
Ja, es ist schon auf jeden Fall Thema. Und es ist vor allem halt Thema, wenn man auch viel Feldarbeit macht. Ich persönlich habe, Gott sei Dank, bis jetzt eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Da habe ich sehr viel Glück gehabt. Aber es gibt schon sehr viele Frauen, die schlechte Erfahrungen im Feld gemacht haben. Was ich mit meinen Leuten von der Gletscherforschung geredet habe, bei der stationären Arbeit, wenn du wirklich ein Lager aufbaust, wenn du in engen Zelten miteinander arbeitest, du bist dann wirklich in so einem kleinen Camp. Es gibt auch keine gescheiten Sanitäranlagen. Da wissen manche nicht, was das bedeutet, wenn du dann während der Feldarbeit deine Periode kriegst. So bei minus 20 Grad ist jetzt echt nicht geil. Und dann braucht man halt auch Leute, mit denen man drüber reden kann irgendwie. Oder dann muss man irgendwie ein Umfeld schaffen, in dem man es einigermaßen angenehm gestalten kann. Das heißt, in der Feldarbeit, was so Sanitäranlagen und sowas angeht, ist schon, glaube ich, gerade noch sehr schwierig. Und können halt viele auch nicht so ganz nachvollziehen, wird aber auch gerade viel mehr drüber geredet.
In Österreich gibt es kein Meeresforschungsinstitut, aber es wird viel an Gletschern geforscht und an den Polen. Im Austrian Polar Research Institute arbeiten rund 50 österreichische Forschende verschiedener Institutionen und Disziplinen zusammen. 2024 eröffnete das Konsortium die erste österreichische Polarforschungsstation.
Die heißt Sermilik-Station und die ist auch im Sermilik-Fjord in Südostgrönland. Diese Forschungsstation ist direkt an der Küste. Es könnte da theoretisch sogar ein Boot anlegen. Und der Sermilik-Fjord ist einfach ein extrem spannender Fjord mit einem riesigen Gletscher, der extrem schnell in den Ozean reinkalbt. Und der wird extrem viel untersucht, auch auf marinwissenschaftlicher Basis. Gerade bei der Polarforschung, wenn man sich mit der Kryosphäre, also mit dem Eis beschäftigt und vor allem mit dem Schelfeis, dann ist halt einfach der Ozean auch unumgänglich. Das hängt einfach ganz direkt zusammen und so. Also für mich ist das aufgelegt, dass das zusammengehört.
Vielleicht könne sie irgendwann das Polarmeer von Österreich aus erforschen, sagt Mara Rosmann.
Ich will ja auch wieder zurückkommen nach Österreich. Also es wäre mein größter Traum, dass sich Meeresforschung in Österreich mehr etablieren kann. Weil man muss kein Staat am Meer sein, um Meeresforschung zu betreiben. In Deutschland ist es ja bei mir auch so. Ich bin zwar in Bremerhaven und da bin ich direkt am Meer und unser Institut hat dort direkt seinen Hafen mit den Forschungsschiffen. Aber wir fahren ja dann mit den Forschungsschiffen auch woanders hin. Ich erforsche die Antarktis. Das ist ziemlich egal, ob ich in Österreich oder in Deutschland bin. So.
Ich finde, zum einen sollte es Personen geben in Österreich, die fundiert Auskunft geben können über das Meer, die sich auskennen mit Strömungen zum Beispiel. Zudem ist es wichtiger, sich über gewisse Umweltprobleme auch innerhalb von Österreich Gedanken zu machen und eine fundierte Expertise zu haben, wie zum Beispiel Tiefseebergbau.
Über die Tiefsee weiß man sehr wenig, sagt Gerhard Herndl. An der Internationalen Seebodenbehörde beteiligen sich 170 Staaten, darunter auch Österreich. Sie diskutieren, wo und wie Schürfrechte erteilt werden könnten. Donald Trump hat Ende April 2025 amerikanischen Konzernen die Erlaubnis für Tiefseebergbau erteilt, über alle internationalen Absprachen hinweg.
Diese Böden sind ja Schlammböden, Tonböden, also kleinste Partikel. Und wenn man das nun aufwühlt und diese Apparate, die diese Manganknollen aufsammeln sollten, das schaut aus wie Mähdrescher, auch mit so Trommeln, und so mit einer Menge von diesen feinen Sedimenten in Resuspension bringen, das heißt in die Wassersäule bringen. Und die werden dann natürlich mit der Strömung über relativ große Distanzen verbreitet. Und das hat natürlich auch Einfluss, nicht nur dort, wo man da wirklich mechanisch den Meeresboden abraspelt, sondern eine viel größere Ausdehnung eben über diese Wolken an Sedimenten, die man dann verteilt und die sich dann langsam ablagern und die dann all diese filtrierenden Organismen wie Schwämme, Seescheiden und so weiter dann auch bedecken und die dann drunter verhungern und eingehen.
Ein weiteres aktuelles Thema, in das die Tiefseeforschung involviert ist, Carbon Capture. Man will Kohlendioxid aus der Atmosphäre im Tiefseeboden speichern, das dort langsam von Mikroorganismen veratmet wird.
Da gibt es ja Initiativen jetzt, dass wir das einschränken und dass wir irgendwann einmal ein Plateau erreichen, dass das nicht weiter ansteigt, wo wir gegenwärtig bei 430 ppm sind. Und im vorindustriellen Zeitalter war die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre zwischen 180 und 280 ppm. Und wenn wir dann mal ein Plateau erreicht haben, dass es nicht mehr weiter ansteigt, dann geht es aber nicht mehr von alleine zurück, dieses Kohlendioxid in der Atmosphäre. Und da gibt es jetzt Überlegungen, um das wieder zumindest auf 300 ppm zurückzubringen.
So soll die Kohlendioxidmenge in der Atmosphäre so weit reduziert werden, dass in 2-3 Generationen die Hitzewellen und starken Stürme vielleicht weniger werden.
Das Besorgniserregende dabei ist die Geschwindigkeit der Veränderungen in den letzten wenigen Jahren.
Seit 40 Jahren taucht Gerwin Kretschel in der Valsaline-Bucht in Pula.
Es hat Vorfälle gegeben, wo binnen weniger Monate ganze Lebensräume verschwunden sind und nicht mehr wieder sich regeneriert haben. So haben wir zum Beispiel in der Bucht eine wunderschöne Seegraswiese gehabt. Diese Wiesen sind verschwunden und wir haben das zurückgeführt damals auf klimatische Veränderungen, stärkere Stürme, die auch während dem Sommer dann auftreten, nicht nur im Winter. Und wir haben gedacht, naja, da wird halt diese stärkeren Stürme, diese Brandungen, wenn die Wiese einfach zugeschüttet haben, die wird schon wieder aufwachsen. De facto ist sie aber nicht mehr aufgewachsen, also das heißt, es war irgendwas anderes dann noch im Spiel. Wissenschaftlich ist das alles nicht geklärt, weil das viel zu schnell passiert ist.
Ich glaube, da gehen viele Leute durch, die vielleicht auch ein bisschen so sensibel sind auf diese Umweltthemen, emotional, dass man sich fragt, wieso mache ich das eigentlich, was bringt das, wir laufen ja sowieso gegen die Wand, blablabla. Und irgendwann habe ich versucht, okay, mir Gedanken darüber zu machen, wenn ich Wissenschaftlerin sein will, brauche ich definitiv ein anderes Mindset, weil sonst mache ich mich selbst kaputt. Und dann ist so der Gedanke entstanden, früher hast du für die nächste Generation geforscht, weil wenn du dir so große Prozesse anschaust, dann dauert es ja extrem lang, bis du eine Bestätigung bekommst, weil die Prozesse sind extrem träge. Du weißt ja überhaupt nicht, was das Outcome in 100 Jahren, 200, 300 Jahren sein wird. Und jetzt ist es gerade irgendwie so, dass sich alles so schnell verändert, dass man das wirklich nutzen kann und wirklich innerhalb einer Lebensspanne den Prozess gefühlt von Anfang bis Ende durchmachen kann. Und da muss man, glaube ich, einfach wirklich, wenn man Wissenschaftlerin sein will, da einhaken und versuchen, das einfach zu nutzen, dass man die Zeit ein bisschen so auf seine Seite holt.
Johanna Steiner war das über Unterwasserforscherinnen und Forscher. Der zweite Teil unserer Themenwoche, Österreich und das Meer.
Es ist nicht nur die Klimaerwärmung alleine, auf die wir uns konzentrieren müssen, bei weitem nicht. Es sind viele, viele andere Dinge, die diese Klimaerwärmung erst so dramatisch in Erscheinung treten lassen. Da gehört eben Verschmutzung zum Beispiel dazu, da gehört Zubetonieren von Lebensräumen, das im Meer genauso passiert wie an Land, Übernutzung, Lärmverschmutzung, Lichtverschmutzung, alles Faktoren. Nicht? An denen können wir was verändern und wir müssen das. Wir müssen an jedem Einzelnen drehen, weil wenn das Meer nicht mehr funktioniert, dann können wir nicht mehr überleben auf dieser Welt. Das ist definitiv so.
Morgen im dritten Teil geht es um Menschen, die das Meer als Hobby haben. Von Salzwasseraquarien bis zum Marinefunk. Das war Moment am Dienstag. Technik Gerald Domian, Moderation Matthias Däuble.